Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffee und Fluchen. Heute zu einer ganz besonderen, denn wir haben unseren alten Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Danke sehr.
Tag.
Herzlich willkommen.
Ja.
Vor einem Jahr saßen an unserer Stelle noch Personen wie Joe Biden oder Xi Jinping. Und wir versuchen zwar auch eine sehr schöne Bühne hier zu machen, Box wurde zum Beispiel von unserem Team eigens geschreinert. Wie sehr vermissen Sie die große politische Bühne?
Ich habe die öffentlichen Ämter, die ich ausüben durfte, bisher immer sehr gerne ausgeübt. Das hat mir Freude gemacht, auch wenn die Zeiten manchmal sehr schwierig waren und es auch oft natürlich um sehr ernste Themen ging, die da verhandelt worden sind. Aber für mich war immer klar, es gibt auch die Zeit danach. Ich glaube, das ist auch ein guter Rat an jeden anderen. Wenn man anfängt, sollte man wissen, es hört auch auf. Und ehrlicherweise habe ich mir aus den großen Zeremonien noch nie was gemacht.
Und ganz hat es ja auch nicht aufgehört.
So ist es.
Wir treffen uns heute in Potsdam in Ihrem Wahlkreis, 2 Wochen nach dem 35. Jahrestag der Deutschen Einheit. Es gibt immer noch immense Unterschiede zwischen Ost und West. Löhne, Renten, Demografie. Sie sind aus Hamburg selbst hierher gezogen. Kann man als Westdeutscher Ostdeutscher werden? Gelingt privat die Einheit?
Ich lebe sehr gerne mit meiner Frau in Potsdam. Nun auch schon sehr lange. Und es ist für mich eine große Ehre, dass ich hier zweimal jetzt direkt zum Abgeordneten gewählt worden bin von den Bürgerinnen und Bürgern des Wahlkreises. Und das ist mir auch immer das Wichtigste gewesen bei den politischen Ämtern, die ich angestrebt habe, dass ich ein Mandat kriege von denen, die ich vertreten soll. Und das ist mir als Abgeordnete des Wahlkreises Hamburg-Altona gelungen und jetzt eben auch von diesem Wahlkreis von Potsdam und Umgebung. Und es ist eine große Ehre, weil es nichts Selbstverständliches ist, dass man an 2 so unterschiedlichen Orten gewählt wird. Und das nehme ich auch gerne mit großer Verantwortung wahr. Die deutsche Einheit hat viele, viele ökonomische Verbesserungen mit sich gebracht, klar. Aber sie ist noch nicht vollendet in dem Sinne, dass es da noch was zu tun gibt. Gerade wenn es um Löhne und Gehälter geht, auch wenn die schon sehr nah beieinander sind, sind sie nicht nah genug. Und da will ich gerne auch weiter für arbeiten, dass das besser wird.
Sie haben gerade selber gesagt, Sie sind direkt gewählter Abgeordneter der nun schwarz-roten Koalition. Wie schwer fällt es Ihnen manchmal? Diese Koalition hat sich ja in Teilen in wesentlichen Punkten einen Kurswechsel zur Ampelkoalition vorgenommen. Fällt es Ihnen nun schwer, als Parlamentarier manchmal Gesetzen zuzustimmen, die Teile Ihrer Ampelpolitik zurückdrehen? Ich denke da an die Abschaffung des Bürgergelds, das Staatsbürgerschaftsrecht, das neue oder auch die Abweisung an der Grenze.
Also, das Staatsbürgerschaftsrecht wird nicht rückabgewickelt. Die Reformen, die wir auf den Weg gebracht haben, die mir auch sehr wichtig war, bleibt bestehen. Ein kleiner Bestandteil, für den ich gar nicht geworben hatte, ist abgeschafft worden. Das war, dass man nach 3 Jahren schon eingebürgert werden kann. Das betraf, glaube ich, ungefähr 60 Personen, die dafür sich interessiert hatten. Das eigentlich Wichtige ist die Reform, dass man nach 5 Jahren in Deutschland eingebürgert werden kann, wenn man hier arbeitet, seinen Lebensunterhalt verdient, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, studiert hat, eine Ausbildung begonnen hat und sich die deutsche Sprache spricht und natürlich keine Straftaten begangen hat. Und das findet jetzt in großem Umfang statt. Und das ist gut, weil es überfällig war. Also eine der wichtigsten Reformen bleibt bestehen. Wenn wir die Maßnahmen an der Grenze betrachten, sind die ja schon in meiner Regierungszeit auf den Weg gebracht worden. Neu ist, dass jetzt auch die konservativ-kritischen Medien sagen, das ist ein Erfolg. Den Satz haben sie vorher nicht über ihre Lippen gebracht. Aber für Deutschland ist es gut, dass diese Feststellung gemacht wird, dass wir...
Also sagen Sie, bei Ihnen wurde auch schon an der Grenze abgewiesen?
Wir haben die Grenzkontrollen ausgeweitet bereits im letzten Jahr mit dem Erfolg, dass die Zahl der irregulär nach Deutschland kommenden Personen zurückgegangen ist. Allerdings hatten wir die Regel, dass alle Rechtsprechung beachtet wird, etwa was passiert, wenn jemand sagt, er beantragt Asyl. Das ist aber, wenn man genau hinschaut, nur ein kleiner Teil von allen. Die richtig große Nummer ist, dass wir es auf diese Weise hinbekommen haben, einen Rückgang der Zahlen zu bewirken. Und das war auch notwendig, neben vielen anderen Reformen, die in dieser Hinsicht unternommen worden sind. Für mich ist aber wichtig, es bleibt dabei, dass es für diejenigen, die Schutz brauchen als Flüchtlinge, auch Schutz gibt. Und das wird auch nicht verändert.
Dass Sie jetzt als Abgeordneter dann doch gegen diese Rechtsprechung, die Sie zuletzt noch beachtet haben.
Darüber ist nicht abgestimmt worden im Deutschen Bundestag und wird auch nicht.
Okay. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Tätigkeit als Bundeskanzler AD und Abgeordneter von einem herkömmlichen Abgeordneten, der nicht die Ehre hatte, Kanzler zu sein?
Ach, es ist für mich ganz wichtig, dass man auch nicht aufhört, die Verantwortung für das Land wahrzunehmen, die man als Kanzler hatte. Und das wird bei mir auch immer so sein. Und insofern werde ich mich um Fragestellungen, die unser Land als Ganzes betreffen, kümmern, mir auch Themen vornehmen, wo ich vielleicht auch überparteiliche Konsense schmieden kann. Und natürlich geht es darum, auch dafür zu sorgen, dass die Dinge, die wichtig sind für unsere Zukunft, wie wir friedlich leben können, wie wir ökonomisch erfolgreich sein können, wie der soziale Zusammenhalt gelingen kann, auch weiter beachtet werden. Und da ist genug zu tun.
Ein Schlüsselmoment Ihrer Kanzlerschaft, den wir alle noch sehr lebendig in Erinnerung haben, war Ihre Zeitenwende-Rede. Nun 3,5 Jahre später, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, wie steht es um die Zeitenwende, die Sie eingeleitet haben?
Ich habe ja als Zeitenwende den russischen Angriff auf die Ukraine bezeichnet, weil dieser russische Angriffskrieg gebrochen hat mit allen Verständigungen, die wir jahrzehntelang in Europa und sogar weltweit hatten. Die UN-Charta sieht zum Beispiel vor, dass keine Gewalt zwischen Staaten ausgeübt werden soll und dass auch Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Das ist ein Ergebnis der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gewesen und der Nachfolgestrukturen, Beschlüsse, die in Helsinki und Paris gefasst worden sind, haben auch diesen Grundsatz beinhaltet. Grenzen werden nicht mit Gewalt verschoben und ist sogar in der NATO-Russland-Grundakte von Russland und der NATO vereinbart worden. Insofern ist das der Bruch, das ist die Zeitenwende, dass diese Verständigung aufgekündigt worden ist. Aus meiner Sicht war es deshalb richtig, zwei Konsequenzen zu ziehen. Erstens, dass wir das erste Mal im großen Umfang einem Land, das im Krieg ist, mit Waffen aushelfen. Wir sind heute der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Und das ist etwas, was unbedingt wichtig war, damit die Ukraine nicht überrannt wird und sich verteidigen kann. Und das Gleiche gilt für die Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu stärken. Wir werden jetzt wieder so viel Geld für Verteidigung ausgeben, wie das in den 70er und 80er Jahren noch der Fall war, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Dazu haben auch noch die Beschlüsse des letzten Bundestages beigetragen, die es möglich gemacht haben, die notwendige bessere Ausstattung der Bundeswehr auch langfristig Kredit zu finanzieren und dies möglich gemacht haben, in einer anderen Hinsicht Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Mir war deshalb auch wichtig, diese Gesetze, diese Verfassungsänderungen noch selbst mit zu unterschreiben. Und die sind jetzt die Grundlage für die Arbeit dieser und folgender Regierung.
Die NATO hat ein neues 5%-Ziel beschlossen. Es wird massiv in Verteidigung investiert, gerade in Deutschland. Finden Sie die Zielbestimmung richtig, die jetzt gerade besprochen wird, dass Deutschland konventionell die stärkste Armee Europas werden soll?
Wir sind unter den westeuropäischen Staaten das schon mal gewesen in den 70er, 80er Jahren, über die ich gesprochen habe. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Bundeswehr wieder so stark konventionell aufgestellt ist, dass niemand unser Land und die Staaten unseres Bündnisses, der NATO, angreift. Dazu haben wir eine Verantwortung. Die Weichen sind in der letzten Legislaturperiode gestellt worden. Die werden jetzt auch weiter, also es geht jetzt weiter in die Richtung, die durch diese Weichenstellung ermöglicht worden ist. Und das finde ich auch richtig. Also wir müssen stark genug sein, damit es nicht zu einem Krieg kommt.
Die Zeitenwende betrifft in wesentlichen Punkten ja auch besonders die junge Generation, nämlich vor allem beim Thema Wehrdienst. Der neue Wehrdienst, der jetzt vorgeschlagen wurde, bleibt zunächst freiwillig. Und doch junge Männer müssen verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen zu ihrer Eignung und ihrer Bereitschaft, diesen Wehrdienst zu leisten. Gleichzeitig sagt Ihr Parteifreund und Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass wir bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten eventuell zusätzlich benötigen für die Bundeswehr. Glauben Sie also, dass dieser freiwillige Ansatz wirklich bis zum Ende durchgehalten werden kann, oder braucht es nicht doch eine Wehrpflicht?
Wir haben eine Wehrpflicht in Deutschland, die ist im Grundgesetz verankert. Wir haben nicht mehr einfache Gesetze, die das umsetzen, weil in der Zeit der CDU, CSU, FDP-Regierung und des Verteidigungsministers Gutenberg die aktive Heranziehung junger Männer zum Wehrdienst beendet wurde. Ich habe übrigens diese Entscheidung damals nicht verstanden. Das will ich gar nicht verhehlen, weil ich mich immer dafür eingesetzt hatte, dass die Bundeswehr eine Wehrpflichtarmee bleibt. Heute haben wir aber andere Strukturen, keine Bundeswehr von der Größenordnung, wie sie in den 70er und 80er Jahren noch existiert hatte. Und es war auch schon zuletzt nicht mehr so, um jetzt auch ein gutes Haar in der Suppe zu finden oder etwas Gutes zu sagen, dass tatsächlich alle Wehrpflichtigen herangezogen worden sind. Es gab also schon ein Thema mit der Wehrungerechtigkeit. Die einen traf es, die anderen nicht. Andere Länder, deren Vorbild wir folgen wollen mit den neuen gesetzlichen Regelungen, die wir ja schon im letzten Jahr vom Verteidigungsminister aus auf den Weg gebracht hatten, haben gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb spricht viel dafür, dass wir auch gute Erfahrungen machen. Wenn alle jungen Leute angeschrieben werden, alle Männer antworten müssen, ist es höchst plausibel, dass sich genügend finden, die Wehrdienst leisten wollen. Er wird auch attraktiver ausgestattet und ich bin da ganz zuversichtlich.
Also persönlich finden Sie Wehrdienst gut, aber in der konventionellen Form wird es das nicht mehr geben. Und was halten Sie vom allgemeinen Dienstjahr?
Ich habe große Zweifel, dass das mit der Verfassung unseres Landes vereinbar ist. Denn da ist ein Arbeitsdienst wegen der Erfahrung des Nationalsozialismus verboten.
Und Sie waren Arbeitsrechtler?
Das ist jetzt gar nicht Arbeitsrecht, das hat was mit Freiheit zu tun. Und die Freiheit verbietet eben, Leute zur Arbeit zu zwingen. Deshalb hieß ja früher die Alternative zum Wehrdienst ziviler Ersatzdienst. Den hätte niemand leisten müssen, wenn es nicht vorgängig die Wehrpflicht gegeben hätte. Und da, glaube ich, machen sich einige das in ihren Diskussionsbeiträgen zu leicht. Was mich sehr bewegt, ist, dass wir ja Freiwilligendienste haben und dafür gibt es regelmäßig mehr Interessenten, als Plätze verfügbar sind. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf diese praktische Aufgabe konzentrieren.
Es gibt aber auch die Vorschläge einer generationenübergreifenden Dienstpflicht, also auch für Rentnerinnen und Rentner. Was halten Sie davon und wenn Sie mal aus dem Bundestag austreten sollten, für welchen Dienst würden Sie sich denn entscheiden? Welcher käme für Sie in Frage?
Also erstens habe ich zivilen Ersatzdienst geleistet in einem staatlichen alten Pflegeheim, um es einmal etwas flapsig zu beantworten. Aber zweitens ist es so, dass das genauso verfassungsrechtlich bedenklich ist wie das, was wir zuerst erörtert haben. Und drittens leisten ganz schön viele Ältere Großartiges für unser Gemeinwesen und manchmal einfach nur alle Töchter und Enkel und Söhne, die Unterstützung von den Älteren kriegen. Insofern, glaube ich, wird da vielen sehr viel Unrecht getan mit dieser Forderung.
Kann ich aus meiner Familie bestätigen.
Der Auslöser der Zeitenwende war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Machen Sie sich als Politiker auch Gedanken, ob es irgendwann auch Sicherheit mit Russland geben kann oder denken Sie nur über Sicherheit gegen Russland? Oder?
Aktuell müssen wir erstmal unsere Sicherheit organisieren gegen ein Land, das ein europäisches Land angegriffen hat. Das ist offensichtlich. Und wenn wir also praktisch den Zustand, den wir schon mal hatten, wiederherstellen, nämlich dass das westliche Verteidigungsbündnis sehr stark aufgestellt ist, sich auch konventionell in jeder Hinsicht gut ausrüstet, dann bedeutet das ja nicht, dass es nicht das eigentliche Ziel ist, wegzukommen von Kriegen und Spannungen. Aber das wird jetzt, glaube ich, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, dass wir da wieder in einen anderen Zustand geraten. Vergessen sollte aber niemals irgendwer, Russland wird immer das größte Land des europäischen Kontinents sein.
Gibt es denn in diesen Zeiten dieses furchtbaren Krieges, gibt es da auch diplomatische Kanäle zwischen Deutschland und Russland oder dem Westen und Russland, die wir als Bürger überhaupt nicht mitbekommen? Das wissen Sie so gut wie kein anderer oder wie wenig andere. Oder haben Parteien wie das BSW oder die AfD nicht vielleicht doch einen Punkt, wenn sie sagen, dass es zu wenig diplomatische Initiativen gibt, um diesen Krieg zu beenden?
Erstens hat es viele Gespräche und Kontakte gegeben. Ich habe vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs ja nicht nur mehrfach mit Präsident Zelensky gesprochen, in München, in Brüssel, aber auch in Kiew, sondern auch mit dem russischen Präsidenten in Moskau. Und ich habe nach Kriegsausbruch wiederholt und sehr ausführlich mit ihm telefoniert und das auch zuletzt im letzten Jahr nochmal gemacht, wo sich dann herausstellte, dass alle Dinge, die er vorher gesagt hat, von ihm immer noch gesagt werden.
Wie sind solche Gespräche im Ton?
Freundlich. Das muss ja sein, aber ich glaube, jeder weiß, was man voneinander zu halten hat. Ich glaube, das ist einfach etwas, das natürlich ein großes Problem immer zum Gegenstand hat. Und darüber kann man ja nicht hinwegreden und auch nicht Scherze machen. Das wäre völlig unangemessen. Also aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass die AfD und das BSW vollständig Unrecht haben mit ihrer Einschätzung der Lage. Denn alles ist anders, als hier von Ihnen erzählt wird. Erstens, es hat vor dem Ausbruch des Krieges Gespräche gegeben. Präsident Biden, der französische Präsident und ich haben in diesen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten, aber auch öffentlich und übrigens auch öffentlich in Kiew gesagt, dass der von Russland kritisierte bevorstehende NATO-Beitritt gar nicht bevorsteht. Das wusste auch jeder. Das ist ein vorgeschobener Kriegsgrund, das muss man ausdrücklich so sagen. Und das Zweite ist, es gab immer die Bereitschaft, über Rüstungskontrolle miteinander zu reden. Russland hat die Rüstungskontrollvereinbarung praktisch unterlaufen, indem es entgegen dieser Regelung aufgerüstet hat. Aber auch diese Angebote sind vor dem Krieg nochmal neu gemacht worden. Und es hätte auch eine Verständigung geben können über Fragen, die die europäische Sicherheit betreffen. Es ist nicht richtig. Dieser Krieg ist ein Angriffskrieg, weil der russische Präsident, wie er übrigens ja auch zu Papier gebracht hat und öffentlich gesagt hat, in Wahrheit findet, dass Belarus und die Ukraine eigentlich Teil Russlands sind. Und das ist auch seine Absicht. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass er den Krieg lange vorher geplant hat und nicht spontan sich entschieden hat, nun mal einen solchen Krieg zu führen.
Sehen Sie dennoch irgendwo diplomatische Fehler vom Westen im Umgang mit Russland und Putin im Vorfeld und die vielleicht die Kriegsbestrebungen irgendwie noch befeuert haben von Putin?
Wenn man sehr lange zurückgeht, kann man sicherlich viele Fragen diskutieren, die Politik der letzten 20 Jahre betreffen. Aber ich glaube, dass es im Vorfeld des Krieges große Klarheit gab, dass man wünscht, den Krieg zu vermeiden, dass Gesprächsbereitschaft da war, dass die Behauptung, was alles ein Problem sei, nicht zutreffen. Ich habe schon gesagt, der NATO-Beitritt ist kein berechtigter Kriegsgrund gewesen. Er stand nicht an, auch nicht in absehbarer Zeit. Über Rüstungskontrolle wollten immer alle reden. Und die Ukraine hat natürlich das Recht, als demokratischer Staat den eigenen Weg zu beschreiten. Zum Beispiel zu sagen, wir wollen uns als Teil der Europäischen Union verstehen und alles dafür tun, dass wir die Kriterien erfüllen, die für eine Mitgliedschaft in der EU erforderlich sind. Aber sicherheitspolitisch gab es für diesen Krieg keine Gründe. Aus russischer Sicht, das ist blanker Imperialismus, was dort das Motiv ist.
Auf unserer Deutschlandtour haben wir mit vielen jungen Menschen gesprochen und dabei haben viele die Sorge vor einem dritten Weltkrieg geäußert. Befinden wir uns tatsächlich in einer weltpolitischen Lage, die in einem dritten Weltkrieg enden kann? Also kann es einen dritten Weltkrieg geben?
Seitdem die großen Mächte nuklear bewaffnet sind, muss man immer klug und vorsichtig sein. Besonnen. Entschieden und besonnen. Aber beides. Und das gehört eben zusammen, der größte Unterstützer der Ukraine zu sein und trotzdem zu sagen, wir machen nicht alles, was irgendjemand von uns wünscht, weil wir eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern wollen. Dieser Maßgabe bin ich immer gefolgt. nicht den Anforderungen der nächsten Pressekonferenz. Ich glaube, in einer solchen bedrohlichen Lage muss man sich darauf verlassen können, dass man klare Grundsätze hat und ihnen folgt. Das jedenfalls habe ich mir immer vorgenommen gehabt und halte das unverändert für richtig.
Sie kennen Präsident Donald Trump persönlich. Gestern gab es einen großen Durchbruch bei seiner Friedensinitiative im Nahen Osten. Trauen Sie ihm sowas auch im Ukraine-Konflikt oder Krieg zu?
Ich würde es mir wünschen, denn das ist unzweifelhaft doch richtig. Der große Druck, den der amerikanische Präsident auf alle Beteiligten gemacht hat, hat dazu beigetragen, dass es jetzt zu dieser Waffenstillstandssituation in Gaza gekommen ist und dass die Geiseln freigelassen worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, alles hat angefangen mit dem furchtbaren Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, die brutal ermordet und vergewaltigt worden sind und eben in großer Zahl auch in den Gazastreifen entführt wurden. Und dass jetzt alle Geiseln, die noch leben, freigelassen worden sind, dass die Getöteten zurückgeführt werden zu ihren Familien, das ist ein großer Fortschritt. Aber auch, dass die Waffen schweigen und damit eine Perspektive für die furchtbar bedrängte Zivilbevölkerung in Gaza entsteht. Das ist für die deutsche und europäische Politik übrigens völlig klar. Es muss am Ende auf einen eigenen Staat für die palästinensischen Bürgerinnen und Bürger in Westjordanland und Gaza hinauslaufen, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Man braucht die Hoffnung, dass man in einem Land leben kann, das man selbst regiert. Und das ist auch die Perspektive für Frieden in der Region. Ich glaube, dass das übrigens sehr gut ist, dass so viele arabische Staaten sich daran beteiligen. Das hat sich für mich schon sehr lange so dargestellt, dass dort ein großer Wille besteht, eine friedliche Entwicklung der Region zu ermöglichen. Und wenn das jetzt dabei rauskommt, dann ist das wirklich ein großer Erfolg. Was die Ukraine betrifft, hoffe ich, dass die Idee des amerikanischen Präsidenten, er könnte den Russischen dazu überreden, dass er den Krieg einstellt, sich bewahrheiten wird.
Diese Hoffnung teilen wir natürlich und können dann über mehr noch ganz kurz über unser eigenes Land sprechen, eben auf unserer Tour. Wir haben diese Organisation Studopolis gegründet, um einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung oder entgegenzuwirken oder ihr vorzubeugen. Deshalb wollen wir Sie fragen, wie gespalten, glauben Sie, ist unser Land? Ist unser Land gespalten?
Der Zusammenhalt ist wichtig für eine gemeinsame gute Zukunft. Und mein Eindruck ist, die meisten Bürgerinnen und Bürger sehen das so, trotz der Herausforderungen, Probleme, vor denen wir stehen. Seit langer Zeit schon. Über einige davon haben wir gesprochen, die was mit Krieg zu tun haben. Und das ist ja nun die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann, dass in unserer Nachbarschaft ein so fruchtbarer Krieg geführt wird, wie Russland ihn gegen die Ukraine begonnen hat. Aber es ist eben auch so, dass es am Ende für alle die Vorstellung geben muss, dass es gut ausgeht für einen selbst und für diejenigen, die man mit sich selbst vergleichbar findet und die einem wichtig und wert sind. Und da, glaube ich, haben wir gute Voraussetzungen als ein Land mit einer riesigen Wirtschaftskraft, mit einem funktionierenden Sozialstaat und mit guten Bildungsmöglichkeiten, wobei es in all diesen Fällen was zu verbessern gibt. Darum bin ich übrigens Politiker geworden, nicht weil ich alles so lassen will, wie es ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die großen Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland und vielen anderen Ländern des Westens stehen. Viele sind sich nicht sicher, was die Zukunft mit sich bringen wird, ob das die Globalisierung betrifft, ob das die technologischen Veränderungen betrifft, die durch wissenschaftlichen Fortschritt möglich werden, Stichwort KI, um eines zu nennen, oder die durch die Anforderungen notwendig werden, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten wollen und gleichzeitig erfolgreiches Industrie- und Wirtschaftsland bleiben wollen. Was die Frage betrifft des Respekts voreinander, ganz unterschiedliche Lebenswege in einer offenen Gesellschaft, das sind Themen, wo wir Erfolge brauchen, die den Zusammenhalt verbessern. Dann, glaube ich, werden die Spalter nicht erfolgreich sein.
Wenn man sich die Entwicklung der AfD anschaut über die letzten Jahrzehnte, wird die Spaltung in Deutschland gerade auf jeden Fall doch sehr deutlich. In Angela Merkels Kanzlerinnenschaft ist sie entstanden. In ihrer hat sie sich verdoppelt. Und seitdem Herr Merz im Amt ist, ist sie teils in Umfragen die stärkste Kraft. Wieso finden die Parteien der Mitte kein wirksames Mittel gegen die AfD?
Wenn wir die von Ihnen zitierten aktuellen Umfragen betrachten, ist es aber trotzdem so, dass 75% derjenigen, die sich äußern, wen sie bei der nächsten Wahl wählen würden, andere Parteien wählen. Das ist auch so. Insofern haben wir alle Möglichkeiten, politische Konsense zu schmieden und auch Kompromisse zu finden, die möglich machen, dass die Attraktivität solcher populistischer und spalterischer Parteien abnimmt. Das muss ja das Ziel sein. Ich finde, dass man aber sich die Sache nicht so einfach machen darf. Und deshalb lohnt der Blick in die anderen Länder Europas, nach Großbritannien, nach den USA. Die Herausforderung, vor der wir stehen, gibt es da auch. Und das hat was mit den drei Themen zu tun, die ich eben schon angesprochen habe, der Globalisierung, den unglaublichen technologischen Veränderungen und der Frage, was wird aus mir und meinesgleichen und natürlich auch der Frage, wie können wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Werde ich mit dem, was mir wichtig ist im Leben, was ich beruflich leiste, anerkannt und angesehen? Ich glaube, das ist etwas, worum wir neu ringen müssen. Und das ist auch meine Antwort auf die Frage, was soll man tun?
Im Umgang mit den rechtspopulistischen Parteien gibt es aber auch noch zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, man muss rechte Positionen besetzen, um rechts von der Mitte keinen Platz für die AfD zu lassen oder für rechtspopulistische Parteien im gesamten Westen. Und andere sagen, wir sollten diese Themen gerade nicht bespielen, damit die AfD dann nicht als das Original die Wahlen gewinnen kann. Welcher Theorie folgen Sie?
Keiner von beiden. Ich würde sagen,
dann geben Sie uns die dritte.
Die Theorien sind am Thema vorbei. Deutschland ist ein Land, das auf Zuwanderung angewiesen ist. Und deshalb ist es auch gut, dass das neue Staatsangehörigkeitsrecht jetzt Realität geworden ist und bleibt. Wer hier lebt, wer hier arbeitet, wer seinen Lebensunterhalt verdient, wer die deutsche Sprache spricht, dessen Kinder hier aufwachsen, muss auch die Möglichkeit haben, hier mitzuentscheiden und sich dann eben als Staatsbürger an unserem Gemeinwesen und seiner Weiterentwicklung zu beteiligen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir denjenigen Schutz bieten müssen, die verfolgt werden, die Schutz brauchen. Und wenn das so ist, brauchen wir immer wieder neue Vorschläge, wie man dazu kommt, dass nicht zu viele versuchen, obwohl sie diese Voraussetzung nicht erfüllen, trotzdem über dieses Vehikel in Deutschland irgendwie anzukommen. Das mag man menschlich verstehen, aber das können wir nicht akzeptieren. Und deshalb ist es immer berechtigt, ganz pragmatisch darüber zu diskutieren, wie können wir die Verfahren beschleunigen, wie können wir dafür sorgen, dass schnell Klarheit herrscht, wie können wir dafür sorgen, dass eben niemand damit durchkommt, einfach nicht zu gehen, um es mal so zu sagen, obwohl durch alle Instanzen geprüft wurde, dass es keinen Rechtsanspruch gibt, hier zu bleiben. Und ich denke, das ist dann nicht die Übernahme rechter Politik. Insofern finde ich beide Theorien falsch. Man sollte an der Sache bleiben und nicht um zu Politik machen. Also, wer dafür sorgt, dass wir schnellere Verwaltungsabläufe etwa in Asylverfahren haben, macht das nicht, um die AfD klein zu machen, sondern um das Problem zu lösen. Und dann muss man ab und zu auch darüber reden und darf sich eben von niemandem ins Boxhorn jagen lassen. Aber das geschieht eben gerade aus einer Perspektive, die das Ressentiment und die Spaltung zurückweist.
Ein anderes Mittel im Umgang oder der Grundsatz im Umgang mit der AfD ist die Brandmauer. Sie zwingt aber die Parteien zu Kompromissen, die sich inhaltlich überhaupt nicht einig sind. Dadurch kann die AfD wieder das Narrativ oder das Feindbild von Altparteien oder Kartellparteien bespielen. Wie lange kann man dieses Hin und Her noch spielen oder dieses Spiel noch fahren?
Erstens finde ich, ist die dahinter stehende Behauptung falsch, dass Kompromisse ein Problem sind. Sie gehören zur Demokratie dazu. Wir haben ein Verhältniswahlrecht und es wird in Deutschland sehr unwahrscheinlich sein, dass einmal eine Partei alleine im Bundestag eine Mehrheit hat, die Regierung zu stellen. Also muss sie sich immer einigen.
Zu Ihrem Bedauern.
Nein, ich finde, das ist nun mal, wie es bei uns so ist. Und wir sehen ja in anderen Ländern, wo es anders ist und wo man manchmal mit 34% eine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben kann, es auch nicht besser läuft. Insofern sollten wir unser System gut weiterentwickeln. Und was auch nicht stimmt, ist, Parteien, die sich nicht ähnlich sind, sondern im großen Wettbewerb zueinander stehen, haben immer schon miteinander regiert. Die erste große Koalition war schon in den 60er Jahren. Und da hatten die beiden Parteien fast das ganze Parlament ausgemacht. Es war noch eine kleine FDP daneben, mehr nicht.
Im Gegensatz zu heute.
Ja, im Gegensatz zu heute. Insofern finde ich das eine Übertreibung, dass Parteien, die nichts miteinander zu tun haben, Kompromisse schließen. Das haben sie schon öfter getan, auch als die Lage noch ganz anders war. Die Brandmauer allerdings sollten wir verteidigen, denn die AfD ist nach den Einschätzungen, die der Verfassungsschutz öffentlich gemacht hat, gesichert rechtsextrem, und ich habe keinen Zweifel, dass diese Einschätzung zutreffend ist, und damit kann es keine Zusammenarbeit geben.
Jetzt haben wir schon so vieles angesprochen. Manchmal fragen wir uns aber auch, wie viel kann die Politik überhaupt lösen? Also glauben Sie, manchmal verlangen wir, die Bürgerinnen und Bürger, zu viel von der Politik?
Es geht nichts von einem Tag auf den anderen oder nur sehr selten. Aber es gelingt doch ganz schön viel. Und wenn ich mir das erlauben darf, im Rückblick auf das, was ich mir als Bürger in den 70er und 80er Jahren vorgestellt habe, was sich ändern soll, kann ich berichten, das meiste hat sich in diese Richtung geändert. Über das neue Staatsangehörigkeitsrecht haben wir schon gesprochen, das hat mich schon in den 80er Jahren bewegt. Über die Frage Ausstieg aus der Kernenergie haben wir nicht gesprochen, aber das habe ich damals ganz wichtig gefunden. Wir sind heute ein Land, in dem es viel mehr Möglichkeiten gibt, mit einer guten Bildung politischen Erfolg zu haben. Dafür habe ich mich eingesetzt, und als ich mal das Amt dazu hatte als Hamburger Bürgermeister, habe ich dafür gesorgt, dass es richtig viele Investitionen in Bildung gibt, überall Ganztagsangebote, gebührenfreie Krippen und Kitas, und dass man auf jeder Regelschule Abitur machen kann. Also es gelingt schon was, und ich könnte übrigens diese Liste verlängern.
Am Ende unseres Podcasts darf sich jeder Gast ein Lied wünschen, und bevor Tilly sie gleich danach ein letztes Mal fragen darf, denn Tilly ist heute zum letzten Mal in unserem Podcast dabei, und deswegen ist das ganze Podcast-Team sehr traurig über ihren Abgang, aber dankt ihr natürlich sehr. Bevor es gleich zu diesem Musikwunsch geht, will ich noch einmal Sie fragen, Sie sind der einzige Gast, der schon Erfahrung mit diesen Liedwünschen hat, denn Sie haben wie jeder scheidende Bundeskanzler einen Zapfenstreich vom Wachbataillon der Bundeswehr gekriegt. Nehmen Sie uns einmal mit zu diesem ja doch sehr besonderen Ereignis. Was für Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man bei Nacht und Fackelschein diese Ehre bekommt und die Soldaten nur für einen aufmarschieren? Wie finden Sie diese Tradition?
Es war die größte Ehre meines Lebens, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Und genau daran habe ich gedacht.
Damals wünschten Sie sich Respekt von Aretha Franklin unter anderem. Und heute darf ich Sie ein letztes Mal nach 4 Jahren fragen, nach 4 richtig tollen Jahren mit meinem engen Freund Albert und Kollegen. Was wünschen Sie sich heute von uns und warum?
Ich würde Respekt von Aretha Franklin erneut wählen, denn darüber habe ich lange nachgedacht. Und es entspricht ja auch dem politischen Konzept, das ich vertrete, wenn ich das hier so sagen darf, als jemand, der seine Wurzeln in der Sozialdemokratie hat. Sozialdemokratische Politik in Deutschland und Europa und den USA, in den reichen Ländern des Westens, wird nur funktionieren, wenn wir Respekt zu einer zentralen politischen Anforderung machen.
Also hören wir jetzt Respekt für dich in Anlehnung an Ihren Wahlslogan. Vielen, vielen Dank, dass Sie in unserem Podcast waren. Das war uns eine sehr, sehr große Ehre. Vielen, vielen Dank.
Schönen Dank.
Vielen Dank.